Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Carsten Kellermann, am Mikrofon und auf der anderen Seite des Äthers in Düsseldorf sitzend, Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Ja, wir sprechen natürlich über Borussias 1:1 gegen Bayer Leverkusen im Topspiel am Samstagabend. Zwei Tore hat es gegeben und ein Spiel, das für viele vielleicht gar nicht so verlaufen ist, wie sie es befürchtet, erwartet hatten. Und es gibt auch noch ein paar Personalien zu besprechen. Man muss es ja sagen, vor der Transferphase ist nach der Transferphase und nach der Transferphase ist die Transferphase. Also werden wir auch noch darauf schauen und natürlich vorausschauen auf Eintracht Frankfurt. Aber erstmal, Yannick, starten wir mit Bayer Leverkusen und, wie ich fand, mit einer starken ersten Halbzeit von Borussia Mönchengladbach.
Ja, die Protagonisten haben danach sogar gesagt, es sei die beste erste Halbzeit der Saison gewesen. Ich habe da ein bisschen überlegt und also wenn man jetzt nur die Leistung nimmt, nicht das Ergebnis, dann war natürlich einige besser, wo sie dann auch mal geführt haben zur Pause. Ins Kalkül muss man ziehen, dass der Ausgleich für Leverkusen ja durch ein unglückliches bis, weiß ich nicht, vielleicht auch vermeidbares Eigentor gefallen ist. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber auch gemessen daran, dass es ja gegen den Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer und DFB-Pokal-Halbfinalisten Leverkusen ging, war das schon ziemlich gut, weil es, Carsten, nicht nur die berühmten Basics zu sehen gab, die ja so heißen, weil es ohne sie eigentlich nicht geht, weil die nicht verhandelbar sind, die Intensität, die Laufbereitschaft, das sich in die Zweikämpfe werfen, sondern es gab dazu auch für in meinen Augen überraschend viel fußballerische Elemente, Ballzirkulation, auch schnelle Passstaffetten vor dem Tor, dann nicht immer so effektiv, aber insgesamt halt doch, bin da auch geneigt zu sagen, verblüffend ansehnlich.
Ja, definitiv war es eines der besseren Spiele. Ich weiß nicht, ob es beispielsweise in Stuttgart am zweiten Spieltag, das war, glaube ich, fußballerisch in der Summe noch besser. Aber jetzt gegen Leverkusen die 45 Minuten, die konnten sich schon sehen lassen. Und zwischendurch schrieb mir jemand Gladbach auf Speed sozusagen. Und es wurde auch schnell gespielt. Und ich glaube, das ist ja auch das Geheimnis des Erfolgs, den Borussia sich einfach für mal hinter die Ohren schreiben sollte. Wir haben das gegen Stuttgart gesehen. Auch da ging es ja richtig gut los mit diesem schnellen Angriff über den Flügel, dann das Tor, beziehungsweise dann die Situation, die zum Elfmeter führte. Und danach riss der Faden dann ab. Das war gegen Bayer jetzt nicht. Jetzt haben sie es wirklich, die Gladbacher, über 45 Minuten konserviert, konzentriert gespielt und auch, wirklich Lust am Spiel gehabt. Und das sind ja die Dinge, die man vielleicht so ein bisschen sich öfter wünschen würde. Und man ist dann eben verwundert, dass das in solchen Spielen geht. Und dass es in anderen Spielen, wenn man vorher das in Bremen gesehen hat, wo es jetzt fußballerisch ja wirklich schon am untersten Limit anzusetzen war, dann wundert man sich halt, warum diese Mannschaft wirklich solche großen Leistungsschwankungen nach wie vor hat. Und aber jetzt gegen Bayer Leverkusen, gutes Spiel, auf dieser Halbzeit kann man aufbauen, definitiv.
Ja, deswegen ist das Lob für diese Halbzeit oder das gesamte Spiel Borussia typisch unter Vorbehalt. Ne? Da wollen wir jetzt schon mal auch noch nächste Woche sehen, ob das annähernd daran heranreicht. Denn das, was sie jetzt sehr gut fanden, ist ja, wie gesagt, für uns der Standard. Auch Ruven Schröder hat gesagt, das muss der Standard sein. Hanna hat es in ihrem Kommentar ganz gut ausgedrückt. Jetzt sollten sie es aber auch mal kapiert haben, dass es anders nicht geht. Das schauen wir uns natürlich an und bewerten es dann. Wenn wir jetzt über das Leverkusen-Spiel reden, war eben all das vorhanden und das auch mitverursacht durch eine Aufstellung, die vor dem Spiel jetzt nicht Begeisterungsstürmer hervorgerufen hat, bei uns sicherlich auch ein bisschen Skepsis, weil plötzlich Kevin Stöger in der Startelf stand. Zum ersten Mal überhaupt seit dem Pokalspiel gegen St. Pauli, zum ersten Mal in der Bundesliga seit Ende Oktober. Aber, weiß nicht, wie du das siehst, Carsten, ich würde sagen, er war dann schon auch ein Element dieser guten ersten Halbzeit, ein entscheidendes, weil er klar fußballerisch was eingebracht hat, aber weil er im Grunde gar nicht so viele Sachen gemacht hat, die ihm zuletzt vorgeworfen wurden, sondern vor allen Dingen auch sehr energisch gearbeitet hat. Und das muss man ihm ja lassen. Das war eigentlich immer schon der Fall bei ihm und ist sicherlich auch ein Vorteil, den er einbringt gegenüber einem Florian Neuhaus oder einem Gio Reyna, wenn der mal zur Verfügung stehen würde.
Ja, absolut. Also erstens, Kevin Stöger steht zur Verfügung und ja, es war jetzt eigentlich dieser Stöger, den man sich in Gladbach, glaube ich, genauso auch gewünscht hat. Der war aggressiv. In der zweiten Halbzeit gab es dann ja so ein Gerangel, was auch so von ihm ein bisschen ausgegangen ist. Er hat da ganz einfach, ganz klar gemacht, dass er auch hier etwas bewegen will. Und genau diese Botschaft, die bringt er dann ja zu selten rüber, hat es jetzt aber gegen Leverkusen gemacht und hat dann auch noch versucht, natürlich fußballerisch was einzubringen, hat aber, und da bin ich absolut bei dir, hat aber eben nicht diese Überdinge versucht, hat sich konzentriert auf das Wesentliche und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis der gesamten Mannschaft gewesen. Man hat sich auf das Wesentliche konzentriert und dann aber auch zu diesem Wesentlichen eben ganz klar auch Fußball dazu gepackt. Aber wir reden halt auch über das Spiel, das Fußball heißt und das sollte dann ja auch wesentlich sein, dass es eben auch darum geht. Und da haben sich die Gladbacher gut verkauft und sind dann ja auch, finde ich, ja, verdient in Führung gegangen, wenn auch, sagen wir mal, das war jetzt kein Forced Error, sondern da haben die Leverkusener ja schon ein bisschen auch mitgeholfen.
Ja, fandst du nicht, dass der auch forced war? Ich fand, also er war jetzt nicht komplett unforced zumindest, denn Jannik Engelhardt macht ja was Entscheidendes. Er erkennt, okay, Tabakovic und Honorar sind in Unterzahl im Prinzip. Garcia läuft dann auf Blaswig zu und er geht aber mit, wirklich auch energisch und ist dann in dem Moment zur Stelle, als der Pass kommt, geht dazwischen und ja, dann brauchten sie schon im Anschluss ein bisschen Glück, dass Tabakovic so abschließt, dass Blaswig so abwehrt, dass Engelhardt da reingrätschen kann und das Tor macht, aber ein klarer Fall von, wenn Engelhardt diesen Weg nicht geht, dann wird er auch nie das Tor schießen. Deswegen auf jeden Fall ja, Lob an Jannik Engelhardt in dem Fall, der das schon mit erzwungen hat. War auch das erste Tor laut Statistik nach einem hohen Ballgewinn Borussia. Das haben wir irgendwann vor ein paar Wochen mal moniert, dass dahingehend auch nichts kommt. Ja, und ist, sag ich mal, vom Aufwand, den man da betreibt als gesamtes Team, einfach auch effektiver und effizienter als, weiß nicht, den Ball groß zirkulieren zu lassen, ging dann sehr schnell und ja, Jannik Engelhardt sein zweites Saisontor an seinem Geburtstag.
Ja, ich habe nachher kurz noch mit ihm in der Mixzone gesprochen, der war echt happy und dass er eben einerseits der Mannschaft natürlich helfen konnte, dass er sich selbst ein schönes Geschenk gemacht hat und ja, er war dann eben da und natürlich, aber das sind ja die Dinge, die ich auch voraussetze eigentlich, dass man eben aktiv versucht, den Gegner einfach auch zu Fehlern des Gegners eben beizutragen, indem man einfach präsent ist. Und dass eine Mannschaft wie Leverkusen dann sich so unter Druck setzen lässt und den Ball dann so hergibt und dann eben so ein Tor kassiert, das ist dann schon ein bisschen überraschend, finde ich. Aber natürlich, man muss da sein. Und das sind ja die Botschaften, die genau aus diesen Szenen auch hervorgehen. Wenn ich als Borussia Mönchengladbach einfach aktiv bin, das ist ja das, was im Grunde die Trainer seit Jahren auch predigen, aktiv zu sein, präsent zu sein, Druck aufzubauen. Und wenn es einfach nur durch Gegenwart ist, das sind einfach Dinge, die dazu führen, dass man ins Spiel ganz anders eingreifen kann und dieses Tor, so gesehen hast du recht, ist dann ja auch in einer gewissen Weise herausgearbeitet, erzwungen, weil man ganz einfach diese Dinge getan hat, die aber, wie gesagt, den Gegner dann unter Druck setzen und dann dazu bringen, dass er eben leichte Fehler macht. Was ja sonst auf der Gegenseite bei den Gladbachern oft zu sehen ist, war jetzt hier zu sehen. Mich hat's gewundert, dass Leverkusen, wie gesagt, solche Dinge tut. Dafür ist die Mannschaft normalerweise zu gut. Aber an diesem Tag war sie eben auch nur so gut, wie Gladbach es zugelassen hat. Man kann jetzt darüber diskutieren, war Leverkusen jetzt schwach und deswegen Gladbach so gut im Spiel oder war Gladbach so gut und Leverkusen deswegen so schwach. Nehmen wir mal das halbvolle Glas und sagen, Gladbach hat es einfach richtig gut gemacht und wahrscheinlich Bayer Leverkusen damit auch überrascht, dass womöglich damit ein bisschen gerechnet hat, dass die ganze Sache einfacher vonstatten gehen würde.
Ja, und selbst wenn dann ein Gegner vielleicht auch nicht so frisch ist oder weiß nicht, seine Dinge nicht so auf den Platz bekommt, haben wir gegen Stuttgart gesehen, dass man es auch erstmal hinbekommen muss, das auszunutzen und zu entblößen. Da hat Stuttgart im Prinzip im zweiten bis dritten Gang das geschafft und musste gar nicht ganz hochschalten. Leverkusen hat das definitiv nicht genügt, war jetzt mal die Mannschaft, die so weniger Laufbereitschaft gezeigt hat. Und ja, genau, deswegen wollen wir jetzt nicht anfangen, das zu kritisieren. Aber ich finde, dann muss man schon sagen, bei allem Lob für die erste Halbzeit, dass es mir vor dem Tor dann etwas zu wenig war. Ich meine, es gab ja auch nur 5 Abschlüsse, davon Weitschuss von Kastrop, Stöger und Honorar. Es gab die beiden Schüsse, die involviert waren, dann beim 1-0 und darüber hinaus eben gar nichts. Nur eben noch diese, ja, beinahe Großchance, als Honorar einmal wirklich den Durchbruch geschafft hat auf rechts, aber dann nicht Honorar so gefunden hat in der Mitte, wie er das sonst macht. Da weiß ich jetzt gar nicht, wem das mehr vorzuwerfen ist. Ich glaube, Tabakovic wäre sogar ein bisschen im Abseits gewesen. Ja, aber das war auch so das einzige Mal, vielleicht hat es anderthalb Mal geklappt, dass man Honorar rechts eben auf die Reise geschickt hat, hatte ja schon auch einen großen Fokus auf diese Seite, weil naja, Sander mit Ball im Prinzip ein Rechtsverteidiger gespielt hat, Kastrop davor und nochmal davor Honorar plus eben Rocco Reitz, der ja auch eine gewisse Präsenz hat, also schon immer wieder diese Seite überladen. Und in meinen Augen kam dann eben im Strafraum im letzten Drittel zu wenig dabei heraus, also 0,32 Expected Goals in so einer ersten Halbzeit ist dann, wenn wir ehrlich sind, auch beinahe gar nichts.
Das ist ja das Problem. Natürlich gibt es dieses Aber, dass eben aus einer gewissen Spielfreude, aus einer gewissen Überlegenheit nicht genug gemacht worden ist und dass man dann am Ende dieses 1:1 kassiert durch ein Eigentor von Philipp Sander aus einer, ja, wirklich aus heiterem Himmel. Das muss man einfach so sagen. Leverkusen hat da in der Szene das sicher gut gemacht, aber der Ball darf dann eben gar nicht so zum Schuss gebracht werden und dass er dann abgefälscht wird, finde ich dann etwas unglücklich für Philipp Sander. Er stand dann auch so entsprechend da wie so ein begossener Pudel, weil er halt auch wusste, dass man nach dieser Halbzeit jetzt mit dem 1:1 in die Kabine geht. Das war schon höchst ärgerlich, aber da hätte Borussia einfach auch mehr drauf drängen müssen und sagen wir mal, dieses pomadige, dieses wenig engagierte Leverkusen dann noch mehr unter Druck setzen müssen. Und das war im Grunde genau wie gegen Stuttgart, nur dass es eben länger angehalten hat, dass man fußballerisch dann im Spiel geblieben ist, dass man dem Gegner nicht zu viel Raum gegeben hat, aber eben nicht konsequent auf dieses 2:0 gegangen ist, mit dem man dann in der Pause sicherlich dann anders dagestanden hätte. Natürlich wird Leverkusen dann auch vielleicht nochmal anders aus der Pause kommen, aber zwei Tore muss man halt erstmal aufholen und so ging man dann eben statt mit einer Führung mit einem bitteren 1:1 in die Pause und ich muss sagen, dann habe ich mir schon nicht Sorgen gemacht, wir sind ja nicht in der Position, uns Sorgen zu machen, sondern hatte schon gedacht, dass es jetzt aber richtig schwer werden würde für Gladbach und die zweite Halbzeit, ja, da fehlte dann auf beiden Seiten eigentlich, finde ich, das richtige Engagement, dieses Spiel noch zu gewinnen. Borussia am Ende sicherlich mit ein paar Vorteilen, aber insgesamt fehlte mir das dann, was in der ersten Halbzeit an richtigem Willen da war, aber nochmal da fehlte dann die letzte Konsequenz und das ist einfach das Ärgerliche an diesem Spiel, denn am Ende, das muss man auch mal sagen, sind zwei Heimpunkte futsch.
Ja, Polanski hat ja gesagt, das Ziel in solchen Spielen ist, möglichst an 50-50 ranzukommen, was dann die realen Verhältnisse auf dem Platz angeht, weil die Voraussetzungen eben andere sind, wenn du gegen den Champions-League-Teilnehmer wie Leverkusen spielst. Das hat man geschafft, aber ja gut, es ist dann wirklich relativ fair und gerecht in den Punkt gemündet. Aber es braucht ja irgendwann eben auch diesen letzten Punch, um dann mal so einen Sieg zu erringen, weil ja drei Punkte in diesem Tabellenkeller einfach noch mehr wert sind als sonst, wo jede Mannschaft nur jedes vierte Spiel gewinnt und eigentlich fast nie gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Ja, sehe ich auch so, schon auch eine vergebene Chance. Was man jetzt noch positiv festhalten kann, ist, dass Borussia aus dieser schwachen Phase nach der Pause, als Leverkusen ja auch umgestellt hat, auf 4-2-3-1 und dementsprechend auch gerade über die Seite mit Grimaldo gefährlicher geworden ist, dass man da wieder rausgekommen ist, dass man es trotzdem geschafft hat, auch mal wieder Akzente zu setzen. Da gab es ja die wirklich sehr gute Chance von Kastrop aufs kurze Eck. Da gab es später noch die, ja, am Ende war er, glaube ich, gar nicht dran, hat er zumindest selber gesagt, als Engelhardt da Kastrop sucht und er beinahe so reinspritzt und das 2:1 schießt. Also es gab dann diese Szenen und Borussia hat es auch durch Wechsel nochmal geschafft, Akzente zu setzen. Hugo Bolin kam dann zu seinem Debüt. Alejo Sarko kam für Tabakovic. Da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nach zwei Joker-Einsätzen immer noch nicht sehen können, was er der Mannschaft bringen könnte. Hatte auch nur 5 Ballkontakte in ungefähr 25 Minuten. Aber ja, Borussia hat es geschafft, nochmal so einen Fuß in dieses Spiel zu bekommen in der zweiten Halbzeit, obwohl es nach der Pause nicht gut losging. Aber unterm Strich haben wir dann 9:10 Torschüsse, 0,7:0,8 Expected Goals. Ich würde sagen, das ist wirklich jetzt dann mal ein gerechtes Unentschieden gewesen. Ein gerechtes Unentschieden gegen Bayer Leverkusen zu holen ist nie schlecht, aber du hast es auch schon gesagt, ja, mit einem Tick mehr und nicht nur Fortune, sondern auch vielleicht Esprit, um ähnliche Begriffe zu benutzen, wäre da einfach auch ein Sieg drin gewesen.
Ja, und das wäre halt mal etwas gewesen, was diese Mannschaft vielleicht auch gebraucht, einfach gegen einen Gegner wie Leverkusen, gegen eine Top-Mannschaft, mal ein Spiel zu gewinnen in dieser Saison. Viele von den Borussen, auch ein Yannick Engeler zum Beispiel, der hatte jetzt sein Erfolgserlebnis gegen Bayer mit seinem Tor, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man am Ende so ein Spiel dann gewinnt und dazu beigetragen hat. Und das hat sich in dieser gesamten Saison halt noch nicht eingestellt, gegen diese Top-Mannschaften ein Spiel zu gewinnen. Und wenn man dann mal schaut, die Mainzer gewinnen in Leipzig, der FC Augsburg gewinnt bei den Bayern, der HSV holt ein paar Punkte, wichtige Punkte zu Hause, besiegt Stuttgart, St. Pauli besiegt Stuttgart, was ja auch das 0-3 der Gladbacher gegen Stuttgart wieder ein bisschen einsortiert. Und genau dieser Effekt, den man auch über Jahre ja in den guten, in den erfolgreichen Jahren hatte, dass man eben auch gegen Top-Mannschaften gerade mal Zeichen gesetzt hat, dass der FC Bayern hierhin gekommen ist und eigentlich gar nicht kommen wollte, weil es immer so schlecht gelaufen ist. Das muss man halt irgendwie wieder mal hinbekommen, dass man wenigstens dieses Gefühl. Viele von den Spielern haben ja noch keins von diesen Top-Spielen gewonnen. Das ist eine sehr umgebaute Mannschaft. Und dieses Gefühl mal wieder in so eine Mannschaft reinzukriegen. Und da war natürlich Leverkusen jetzt, hat ja Fläche geboten. Eugen Polanski hat ja vor dem Spiel gesagt, sie bieten etwas an. Und jetzt haben sie richtig viel angeboten. Und dabei nur einen Punkt zu holen, ja, es ist ein guter Punkt, es ist auch ein ehrenwerter Punkt, keine Frage, aber man muss immer eben auch die Frage stellen, wäre da nicht mehr drin gewesen? Gut, eine der Grundfragen, Janik, die wir wahrscheinlich schon über Jahre stellen.
Ja, sag mal so, jetzt hat man es geschafft, wie in der Hinrunde unter Polanski ein 1-1 gegen Leverkusen zu holen, das ist ja damals, wir erinnern uns, ne? Sehr gefeiert war, weil Borussia auch Ewigkeiten überhaupt kein Tor erzielt hatte, dann schoss man es in der Nachspielzeit. Jetzt hat man auch schon das zweite Mal in Folge geführt und nicht über die Zeit gebracht, das erste Mal in dieser Saison, aber sollte man jetzt auch nicht jede Woche mit anfangen. Und dann hat es ja in der Hinrunde bis zum St. Pauli-Spiel, das jetzt noch eine Weile hingedauert, bis man gewonnen hat. Ich würde es mal so formulieren, die nächsten Spiele sind Frankfurt, Freiburg, Union und Bayern. Einen Sieg sollte es da schon geben, um einfach auch zu signalisieren, man ist nicht so in demselben Trott wie in der Hinrunde. Und der Blick auf die Tabelle sagt eben auch, naja, so ein Sieg, der wirklich überraschend kommt, das kann schon eine Art Befreiungsschlag sein, nie ein Finaler, aber man kann sich einfach mal ein bisschen Luft verschaffen. Jetzt sind es diese drei Punkte. Es gab in der Samstagskonferenz mal Konstellationen, wo man dachte, oh, wenn das jetzt in diese Richtung geht, dann ist Borussia auch im Relegationsplatz vor dem Leverkusen-Spiel. Also es ist einfach richtig, richtig eng da hinten. Andere Teams sind mehr drin in der Bredouille, auf jeden Fall, aber jetzt muss man ja nicht, also irgendwo ist immer schlechter und schlimmer, im Ruhrgebiet sagt man, woanders ist auch scheiße, ne? Das ist so der Leitspruch da, aber das muss man sich ja nicht zum Motto bei Borussia machen.
Nee, definitiv nicht. Und man sieht es jetzt am Beispiel Mainz. Da werden mal eben zwei Spiele in Folge gewonnen. Unter anderem, wie gesagt, jetzt in Leipzig. Und im Gegensatz hat Borussia eben nur zwei Punkte geholt. In Bremen gegen eine Mannschaft, die jetzt auch schon wieder den neuen Trainereffekt im Grunde verspielt hat mit der nächsten Niederlage. Und gegen einen Leverkusen, was an diesem Tag, also nochmal, Leverkusen ist eine andere Hausnummer. Und es gab auch Zeiten, da war Gladbach wirklich viel näher dran an Leverkusen. Aber man muss dann eben auch mal die Gunst der Stunde nutzen. Da erinnere ich mich an den FC Augsburg, der dann eben in München gewinnt, weil einfach die Bayern diese Fläche mal anbieten und da dann noch mehr reinzustoßen, da vielleicht dann noch ein Tick mutiger zu sein und da dann einfach auch, ja, natürlich auch dieses Spielglück zu erzwingen. Das ist jetzt das Eigentor, aber sind wir auch im Klaren darüber, dass Leverkusen mit einem 0-1 ja auch nicht zufrieden gewesen wäre. Dann wäre wahrscheinlich vielleicht noch mehr gekommen, aber klar kann man auch ein 1-0 mal verteidigen. In Bremen war es dann kurz vor Schluss. Das ist dann ja schon Pech, was dann kommt, was die Zeitpunkte angeht. Kurz vor der Pause, kurz vor dem Ende des Spiels kriegt man unglückliche Gegentore, die man natürlich auch mit durch Passivität, durch gewisse, ja, sagen wir mal, nicht aufnehmen der Situation dann auch natürlich mit unterstützt. Also kein Gegentor fällt einfach nur, weil man alles richtig gemacht hat.
Muss man beim 1-1 ja auch sagen, das war eigentlich die erste Szene, wo man dann mal nicht ganz so geordnet war, wo ein paar Spieler falsch stehen, Ulrich, Dix kann den Ball klären, geht da nicht richtig in den Zweikampf, dann ist irgendwie auch Stöger eigentlich bei Garcia, aber ja, hat den nicht so richtig im Blick und es kommt dieser Schuss zustande. 44 Minuten lang hat man geschafft, genau sowas zu verhindern, dann schläft man einmal ein bisschen und ja, schon passiert was Ungutes, also das hat ja auch was auszusagen.
Genau, und das ist ja auch das, was einem schon zu denken gibt. Wie gesagt, in Bremen kann der letzte Ball, das war ja ein klasse Tor vom Top, aber der kann ja auch an den Pfosten gehen. Und wenn du in einer Phase bist und du hast das Hinspiel in Leverkusen angesprochen, nochmal ist weit zurückgeblickt, aber da war es eben so, dass Gladbach in der letzten Sekunde den Ausgleich noch erzielt hat, nach dieser Ecke von Charles Herber, nach dem Kopfball von Tabakovic. Und da geht man natürlich mit einem anderen Gefühl raus. Man hat eine Führung verspielt. Ja, man hat gegen Leverkusen ordentlich mitgehalten, wenn man das gesamte Spiel sieht. Aber es ist eben so, dass man wieder zu Hause zwei Punkte abgegeben hat, dass man ja einfach die Gunst der Stunde, will ich es mal nennen, dass man eben Leverkusen mal an einem schlechten Tag erwischt hat, dass man die nicht wirklich konsequenter ausgenutzt hat. Und das wird auch Eugen Podolski ärgern. Der hat ja auch gesehen, dass Leverkusen mehr angeboten hat, als er selbst vielleicht auch erwartet hatte. Und da muss man als Mannschaft vielleicht noch konsequenter, muss man noch mehr rausmachen, muss man auch das Gespür dafür haben, Mensch, jetzt können wir hier was richtig Gutes hinstellen. Und wenn wir jetzt gegen Bayer Leverkusen dann gewinnen, dann gehst du ja auch ganz anders nach Frankfurt in das Spiel gegen bei der Eintracht, die ja auch ihre Probleme hat. Und dann kommt eine Gladbacher Mannschaft, die haben gerade Leverkusen geschlagen. Ja, so, das sind ja alles Botschaften, die man dann auch aussendet. Dann sagen die anderen ja auch, die Mainzer, die Kölner, wer auch immer mit da unten steht, die Bremer, boah, Gladbach hat jetzt auch mal ein dickes Ding hingelegt. Das sind ja alles so Dinge, die auch in der Liga dann irgendwie rumgehen. Und das ist einfach das, was diese Mannschaft mal hinbekommen muss. Frankfurt ist ja die nächste Chance, auch bei einer international aktiven Mannschaft. Nicht mehr, aber mit einer Mannschaft, die eben im Europapokal war, mit einer Mannschaft, die Ambitionen nach oben hat. Also von daher, ja, nächste Chance. Und ich sage, du hast die Spiele eben aufgezählt. Für mich ist eigentlich Union Berlin ein Heimspiel, das man gewinnen sollte. Und dann sollte noch was draufkommen. So will ich es jetzt mal ganz frech formulieren.
Ja, selbst wenn man jetzt 4 Punkte aus 4 Spielen holen würde, ne, dann hat man da noch einen Punkt zu diesem Sieg eingesammelt, dann sind es aber trotzdem nur ein Schnitt von einem Punkt und nichts, wo man mit vorankommt. Das hat Podolski schon richtig gesagt, um sich wirklich zu befreien, bräuchte es dann wieder eine Serie. Und ein bisschen ja, präventiv kann man da schon arbeiten, wenn man weiß, okay, dann geht es wirklich in den letzten 9 Spielen gegen 6 direkte Konkurrenten aus der zweiten Tabellenhälfte, dass man da so ein bisschen Druck rausnimmt und ja, jetzt denken wir schon weit voraus, vielleicht nicht auch irgendwie am, was ist es dann, 4. Spieltag in Wolfsburg und dann noch am 4. in Augsburg und so weiter, da wirklich so ganz, ganz tief drin ist und so richtige Do-or-Die-Spiele hat. Das ist ja eigentlich auch eine Mannschaft, der man raten würde, das zu vermeiden, dass es dann wirklich noch um alles geht. Aber das ist noch Zukunftsmusik, was mir jetzt wirklich, also bei allem, was dann auch defensiv ja wieder gut war, ich meine, Nico Elvedi wirklich eigentlich über Wochen und Monate mit nur leichten oder temporären Ausreißern nach unten in Topform. Dix war wichtig, dass er wieder da ist, hat die 5. Gelbe gesehen. Das ist schon ein Rückschlag für Borussia. Sander macht das in meinen Augen gut. Also defensiv kann man der Mannschaft da gegen Kaliber wie Leverkusen nichts vorwerfen. Aber nach vorne, egal ob wir jetzt auf die letzten 5 oder die letzten 8 Spiele schauen, das ist im Schnitt irgendwie weniger als ein Expected Goal pro Spiel. Und das Augsburg-Spiel ist da drin, in dem es ja mal wirklich gefluppt hat und es mehrere Großchancen gab. Aber ja, das ist schon wirklich sehr hart erarbeitet und in der Regel über 90 Minuten gesehen relativ dünn. Also da müsste jetzt auch mal mehr bei rumkommen, weil so ist man auch einfach darauf angewiesen, dass man ungefähr jede Großchance, die man hat, nutzt. Also hat man ja in Bremen gesehen, wenn du da eine liegen lässt, wie in der Nachspielzeit, dann ja, gibt es eben einen Angriff später den Ausgleich und auch jetzt so ganz klare große Chancen, einfach zu wenig. Also ja, mehr Output nach vorne. Die große Frage ist nur, Carsten, wer soll das liefern? Denn also es gibt ja, wir wissen jetzt ja, wie Haris Tabakovic funktioniert. Entweder es funktioniert mit ihm oder so ziemlich gar nicht. Und darüber hinaus ja, gibt es gar nicht mal so viele Kandidaten.
Wobei ich mich immer noch frage, was so kompliziert ist, dass es mit Haris Tabakovic wirklich funktioniert, weil man muss ja eigentlich erstmal hauptsächlich die Bälle in den Strafraum zu ihm bringen natürlich. Und er ist dann ja schon einer, der, wenn er im Strafraum den Ball hat, auch da wirklich torgefährlich ist und den Ball auch aufs Tor bringt und oftmals auch reinschießt. Also er hat 2-stellig getroffen. Da muss man vielleicht auch mal mit Halbfeldflanken arbeiten. Da muss man dann einfach vielleicht auch manchmal ein bisschen ja straighter einfach zu Werke gehen und den Ball dann auch früher in den Strafraum bringen und nicht immer Grundlinie und dann zurückspielen, ist vielleicht eine Option. Andererseits, ja, sollte ganz einfach von vom Mittelfeld aus dann mehr Torgefahr kommen. Yannick Engelhardt ist jetzt mal mit einem guten Beispiel vorangegangen, hat als Sechser dann eben auch, ist nachgerückt, ist mit in den Strafraum gegangen, war im Grunde Mittelstürmerposition, macht er das Tor. Und ja, da kann man doch nur sagen, da sollten die Kollegen sich mal ein Scheibchen von abschneiden, definitiv. Und das fehlt ja Gladbach. Es fehlt einfach der, der, wenn Tabakovic die Bälle nicht oder wenn Tabakovic nicht so ins Spiel gebracht werden kann, weil die Gegner wissen es ja auch. Die Gegner wissen ja auch, was Sache ist in Gladbach, dass du eben Tabakovic hast, dass er nicht der ist, der in 1-gegen-1-Situationen sich Torchancen erarbeitet, sondern dass er eben einen Zulieferer braucht. Stell ich die Flügel zu, und da reden wir jetzt ja auch über einen Franck Honorat, der weit davon entfernt ist, gerade dieser Unterschiedsspieler zu sein, den Gladbach in ihm gerne hätte. Da fehlt's dann natürlich so. Von der anderen Seite Lukas Ulrich, da kommt dann auch zu wenig rein. Wir werden gleich über die Aufstellung in Frankfurt reden. Was das angeht, hat mir der Hugo Bolin sehr gut gefallen. Er hat ein schönes Solo auch über die linke Seite den Ball dann auch reingebracht. Und das sind ja die Situationen, die man eher haben muss. Und wenn wir über die Aufstellung reden, möglicherweise reden wir dann eben auch über Honorat. Die Frage ist schon jetzt gegen Frankfurt. Und ja, dann kann man vielleicht mal auch über Sarko reden in einem Auswärtsspiel. Aber das werden wir gleich tun. Es fehlt ganz einfach, finde ich, und da sind wir bei der Konsequenz, dieser unbedingte Wille zu wissen, je mehr Bälle im Strafraum sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tore fallen. So, Fernschüsse, man hat es jetzt gesehen, Leverkusen. Der schießt, der Ball wird abgefälscht, der Ball ist drin. Fernschüsse, wer schießt den Gladbach mal aufs Tor?
Tja, niemand. Ja, doch gemacht, ja, wir hatten jetzt Fernschüsse, aber das war nichts, wenn man sagt, okay, das wäre von Erfolg gekrönt gewesen so schnell.
Genau, und ich sag mal, die einfachen Dinge vielleicht erstmal versuchen, was die Torschussgeschichten angeht, Halbfeldflanken, Fernschüsse, einfach noch mehr auf Tabakovic, dann zuschneiden, wenn das eben mein Ding ist, das ist klar, und dann eben darüber, weil man einfach, wenn man dann mal so ein Erfolgserlebnis hat und dann vielleicht auch so ein Spiel wie gegen Leverkusen jetzt hätte gewonnen, dann geht man ja, dann kommt ja, nochmal, Dieter Hettinger hat es immer gesagt, nichts ersetzt Siege. Und das ist einfach im Fußball die eiserne Regel. Und da kannst du dir noch so schön das Unentschieden gegen Leverkusen reden. Am Ende ist es ein verlorenes Heimspiel, ein Heimspiel, was 2 Punkte nicht gebracht hat, also 2 verlorene Heimpunkte. Und das summiert sich inzwischen. Damit bist du auswärts immer unter Druck. Jetzt dann eben in Frankfurt gegen auch eine kriselnde Mannschaft. Und von daher wäre das ja auch wieder ein Ansatz, wo man erstmal sagen würde, ja, da kann man vielleicht was draus machen. Andererseits, erste Heimspiel des neuen Trainers, die Frankfurter werden brennen. Also das wird auch schon eine heiße Kiste. Aber irgendwann muss eben auch Gladbach mal das schaffen, was die Mainzer geschafft haben, was St. Pauli geschafft hat, gegen eine größere Mannschaft, gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich zu gewinnen.
Ja, und ich würde sagen, wer das bewerkstelligen soll bei Borussia, das besprechen wir jetzt.
Aufstellungstipp.
Moritz Nikolas hat ausnahmsweise mal kein Teufelskerl-Spiel gemacht, würde ich sagen. Wenn man ihn kritisieren wollte, hätte man sogar sagen können, so die langen Bälle, da sind ein bisschen viele nicht angekommen und sogar mal ins Seiten ausgeflogen. Aber ja, wollen wir jetzt auch nicht überstrapazieren. Wir wollen ihn einfach nur mal kurz erwähnt haben, wenn es schon ansonsten keinen großen Bedarf gab. Machen wir weiter mit der Abwehr, Carsten.
Ja, da ist ja Kevin Dix gerade zurückgekehrt, hat er sich gleich mal wieder ins Abseits gestellt, beziehungsweise hat sich eine gelbe Karte abgeholt und ist nun gesperrt. Und da gibt's für mich eigentlich gar keine Diskussion, was da jetzt passieren muss, dass da eben jetzt Kota Takay in die Mannschaft kommt. Mich hat schon gewundert, dass er jetzt gegen Leverkusen nicht gespielt hat, weil er hat ja auch gute Kritiken bekommen, auch von Eugen Polanski. Und er ist nun mal der klassische Verteidiger. Er ist der, also nichts gegen Philipp Sander jetzt, ja. Er konnte auch bei dem Tor, das ist jetzt kein Vorwurf, aber du hast halt jetzt diesen klassischen Verteidiger als Leihspieler. Und da finde ich, sollte er jetzt eigentlich, also jetzt sowieso, wo Dix nicht da ist, aber ich denke, dass Takay reinkommt und dass dann eben, ja, wahrscheinlich mit Sander, Elvedi und Takay dann eben diese Abwehrreihe, die Dreierkette da gebildet wird. Ich glaube nicht, dass es auf eine Viererkette umgestellt wird.
Nee, ich glaube es auch nicht. Ich würde es mir mittelfristig wünschen, weil allein numerisch dann auch im Umschalten es vielleicht leichter ist, Akzente zu setzen. Das ist dann doch immer mit dieser Fünferreihe hinten. Ja, sie interpretieren das schon so, dass sie da relativ auf dem Vorderfuß sind und auch immer mal wieder einer rausstechen kann und das dann eben auch tut. Nicht nur die Außen, sondern auch mal ein Innenverteidiger. Bei Sander ist mir das jetzt aufgefallen. Elvedi verteidigt da nach vorne, aber ich finde, in der Theorie könnte man sogar sagen, okay, meine klassischen Außenverteidiger, von denen es ja auch nur noch zwei gibt, mit Ulrich und Skelly, die überzeugen jetzt nicht unbedingt. Dann nimmt man auch mal so eine Variante hinten mit im Prinzip vier Innenverteidigern, weil Dix ja auch links spielen kann, Sander kann rechts spielen. Ja, das wäre eine Variante, glaube ich aber nicht dran. Deswegen sehe ich das wie du, dass Takay dann Kevin Dix ersetzt. Und ja, spannender oder auch nicht, wird es dann davor.
Genau, und da will ich jetzt kurz diese Systemdebatte nochmal aufgreifen. Ich bin ja, das ist ja das, was wir auch in der Redaktion immer mal schon diskutiert haben, eben diese Außenbahn auf rechts, wo ich ja mir durchaus den Franck Honorat immer ganz gut vorstellen kann. Und da hättest du halt einen, der von da aus vielleicht auch mal nach vorne was bewegen kann. Ich denke, natürlich hat er nach hinten dann noch so seine Malessen, aber daran kann man arbeiten. Und für mich ist er einfach vorne da keiner, der zu Abschlüssen kommt. Und das fehlt mir dann ganz. Wir haben gerade über die Problematik mit den Torschüssen und mit den Abschlüssen gesprochen. Also das wäre für mich immer eine Variante zu sagen, Honorat hinten dann eben auf die Seite. Und dann hast du aber auch einen offensiv denkenden und spielenden Spieler mehr. Jetzt war es ja, ist ja dann mit Kastrop auch so eine Option. Aber den würde ich dann fast schon eher im Zentrum sehen. Und ja, das wäre eben die Sache, ob auf der Seite dann eben Kastrop oder Honorat, es wird nicht Honorat sein wahrscheinlich. Ich würde es vielleicht machen, aber wahrscheinlich werden ja Kastrop und auf der anderen Seite Ulrich dann die Außenverteidiger sein und auf der Doppel-Sechs Rocco Reitz und Yannick Engelhardt. Wäre schon sehr überraschend, wenn sich da irgendwas dran ändert.
Ich muss hier gerade jetzt mal hier was nachgucken, damit ich hier eine Quizfrage stellen kann. Haris Tabakovic, torgefährlichster Spieler bei Borussia, auch was so Expected Goals angeht. Dahinter tatsächlich Schuto Macino, ja, hat dann doch was produziert, aber ist ja auch Stürmer. Dann jetzt die Quizfrage, wer kommt bei Expected Goals pro 90 Minuten als Dritter?
Puh, jetzt muss ich mal genau überlegen. Ich hätte jetzt fast auf Yannick Engelhardt getippt, aber ich würde mal fast sagen, dass es möglicherweise Rocco Reitz ist.
Es ist tatsächlich nicht. Es ist der Mann, der nominell als Schienenspieler unterwegs ist, nämlich Jens Kastrop. Und war er jetzt ja auch gegen Leverkusen. Eigentlich war in Summe der gefährlichste sogar bei Borussia. Ja, da ist ein ganz guter Output. Ist sogar jetzt ein bisschen im Minus. Da ist das zweite Saisontor langsamer fällig, würde ich sagen. Und spricht auch einfach für ihn jetzt auf dieser Position, weil er da, glaube ich, einfach mehr einbringen kann als Joe Skelly. Also Kastrop, wenn er denn, das hat er auch selber angemerkt, jetzt mal fit und gesund vor allen Dingen bleibt, sollte gesetzt sein, hatte ja doch jetzt immer mal Hinterkältung da, irgendwie einen krankheitsbedingten Ausfall, das muss er ein bisschen in den Griff bekommen, dann hält er vielleicht auch die 90 Minuten durch, aber ja, hat mir gut gefallen. Und wenn wir jetzt, also die Systemdebatte ist quasi jetzt losgelöst vom Aufstellungstipp, weil wir ja nicht dran glauben, ich finde wirklich auch dieses klassische 4-4-2 fast schon Favre-mäßig, außer, dass da ein ganz klarer Mittelstürmer dabei wäre, nicht so verkehrt, so 4-4-2 dann auch im Anlaufen, und es wäre die Möglichkeit einfach auch Hugo Bolin in meinen Augen seine beste Position zu geben, auf dieser linken Seite, dann eben mit dem rechten starken Fuß, ja, weil sich irgendwie auch nicht so richtig angeboten hat auf der linken Seite. Also da bin ich fast schon dabei, irgendwann zu sagen, wenn Lukas Ulrich nicht aus dem Quark kommt, dass Joe Skelly als linker Schienenspieler wieder ins Rennen kommt. Aber um es insgesamt jetzt für Frankfurt kurz zu fassen, glaube ich einfach daran, dass es abgesehen von Kevin Dix gar keine Änderung gibt, weil eben ja Kevin Stöger dann doch mal das gemacht hat, was er sollte, und sich andere jetzt nicht so aufgedrängt haben, dass Polanski da, glaube ich, was machen wird. Und ja, Bolin muss dann aber vielleicht schon gegen Freiburg so ein ganz ernster Startelf-Kandidat sein.
Ja, also erstmal hat er mir gut gefallen. Ich finde, er hat wirklich auch Geschwindigkeit mit Ball auf den Platz gebracht. Das ist ja ein Faktor, der für Gladbach auch enorm wichtig ist. Und die Geschichte mit Skelly auf links haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal intern angesprochen. Finde ich eigentlich auch gut. Ich fand, dass er damals, dass er öfter diese Rolle schon hatte und dann auch gute Spiele gemacht hat. Und dann hätte man eben auf der Seite da die Option mit Kastrop oder aber Honorat. Also Kastrop, ich finde ihn halt im Zentrum gut, weil er eben auch ein sehr aktiver Spieler ist und weil er, glaube ich, wenn er so ein bisschen so seine Wildheit zügelt, bügeln kann und das ein bisschen kanalisiert, dann ist er für mich also ein richtig guter Zentrumspieler, entweder auf der 6 oder dann eben in der Übergangsposition, je nachdem, wie ja dann die Grundordnung auch ausgerichtet ist, aber vielleicht auch als zweite Spitze. Und wenn du schon sagst, er hat ohnehin ist einer der besten Abschlussspieler in Gladbach, dann ist das für mich ein Riesenvorteil ihm gegenüber, wenn man es mit Honorar vergleicht. Und muss sagen, dann sehe ich fast schon eher den Tausch. Ich glaube auch nicht, dass jetzt Bolin direkt in Frankfurt in die Startelf kommt, sondern dann kann man es ja tauschen und Honorar auf die Seite und Kastrop dann eben da auf die Position weiter vorne. Stöger hat mir jetzt auch gut gefallen und wenn er diese Aggressivität beibehält, die er da an den Tag gelegt hat, ist er gerade in so einem Spiel wie in Frankfurt auch der richtige Spieler. Das muss man ja sagen. Also die Dinge, die dahinter standen als Idee, als man ihn verpflichtet hat vom VfL Bochum, so dieses, ich sag als Überspiel, dieses Relegationsspiel bei Fortuna Düsseldorf, das sind ja genau die Dinge, die man von ihm erwartet und die man dann jetzt auch mal gesehen hat. Ich find's auch gut, mal was zu provozieren und auch mal eine gelbe Karte dafür zu bekommen, weil man mit dem Gegner ein bisschen gekäbbelt hat.
Ja, schöne Rudelbildung, also die war wirklich, das war mal, hat sich richtig gelohnt. Mit Trikot ausziehen,
alles, ne? Also, ja, fand ich auch.
Gelb-Rot für den Leverkusener, Rudelbildung und Trikot ausgezogen.
Ja, so, also alles mit dabei, von daher, und das zeigt dann ja auch wiederum, dass die Mannschaft lebt, so etwas. Ne, die anderen sind dann ja dazugekommen, dann wurde da ein bisschen rumgeschubst, dann wurde geschlichtet, dann wurde so, also das war ja so ein Moment, in dem man gesehen hat, ach Mensch, guck mal, das kann Gladbach auch, klasse, freut mich, finde ich gut. Nochmal, es geht nicht darum, irgendwas Unfaires zu tun, sondern einfach mal zu zeigen, dass man dem Gegner auch Paroli bietet und dass man ihn fordert, dass man ihn angeht und dass man ja.
Ja, jetzt zumal das Unfaire ja auch von Palacios kam, der Stöger abschießen wollte, um eine Ecke zu provozieren und dann irgendwie war ihm das, glaube ich, unangenehm, wie das schiefgegangen ist und dann begann dieser Infight, wo Stöger sich nichts hat gefallen lassen, also finde ich jetzt auch, man muss sich ja wirklich nicht alles gefallen lassen.
Ja, aber genau, das ist es ja. Man hat ja immer das Gefühl, dass die Gladbacher zu sehr Dinge über sich ergehen lassen. Deswegen hat Kevin Stöger hier ein gutes Zeichen gesetzt und völlig zu Recht sollte er dann auch in der Mannschaft bleiben. Na ja gut, und vorne, wenn man realistisch ist, wird es dann eben mit Tabakovic, der ist halt auch gerade auch in Frankfurt, wo es vielleicht auch mal viel drum gehen wird, in der Luft Zweikämpfe zu gewinnen, ist er natürlich auch defensiv, das darf man ja auch nicht unterschätzen bei ihm, ist er ja schon da auch ein Turm bei Standardsituationen und von daher ist er erstmal, sage ich mal, nicht diskutabel, auch in den nächsten Spielen nicht und dann geht es eben um diese zweite Position. Wenn ich jetzt mal ganz frech werde, würde ich mir fast wünschen, dass man Honorar mal rauslässt und den Sarko reintut, weil der ja dann als Speedspieler geholt ist und irgendwann, ich meine, das ist ein Leihspieler ohne Kaufoption, irgendwann muss er ja auch mal was zeigen können, über vielleicht dann auch mal von Anfang an, vielleicht ist das auch eine andere Motivation, also sage ich jetzt mal, um einen Akzent zu setzen, bin zwar bei dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt bis auf Dix was verändert wird, nicht groß ist. Aber ich sage, Honorar raus, Sarko rein und den dann mit Tabakovic vorne.
Ja, und dann hatte man jetzt gegen Leverkusen 2 Eckbälle. Ich muss mal gucken, wie viele waren es denn gegen Bremen. Das ist natürlich auch so ein Faktor. Mehr Präsenz im letzten Drittel provoziert dann, oder mehr Weitschüsse, mehr Überhauptabschlüsse, provoziert dann überhaupt auch mal Eckbälle. In Bremen hatte man 3 Ecken. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es da welche gab. Aber gut. Kann auch mehr sein, eben. Und dann kommt Tabakovic vielleicht auch nochmal anders ins Spiel, denn nach Standards war er ja, siehe Leverkusen, auch schon sehr erfolgreich. Also es gibt Optionen, ein paar Optionen gibt es nicht, muss man ja gerade auch sagen. Also Gio Reyna fällt weiterhin aus, ist schon 3 Spiele raus. Florian Neuhaus hat so ein bisschen jetzt, nicht den Anschluss verloren, aber auf jeden Fall seinen Stammplatz verloren. Seit man dachte, gegen Hoffenheim wäre er eigentlich unentbehrlich gewesen und man hätte ihn unbedingt gebraucht, hat er danach auch den Beweis angetreten, dass es vielleicht auch ohne ihn geht und dass Kevin Stöger da jetzt vorbeigezogen ist, sehr gelobt für seine Trainingsleistung von Eugen Polanski, zeigt eben, dass sowas auch honoriert wird. Also da sehe ich jetzt sogar mittelfristig eher dann Bolin Stöger herausfordern. Jetzt nicht unmittelbar als ähnlichen oder gleichen Typen, sondern eben, ja, weil das ja nun mal die Position wäre, die frei werden könnte für ihn. Jens Kastrop haben wir gelobt, der ist ja so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser, sehr vielseitig bei Borussia und könnte in der Hinsicht auch in der nächsten Saison ein wichtiger Faktor werden, weil gleich 2 Spieler, die die Rollen bekleiden, die er auch bekleiden kann, vielleicht den Verein verlassen, allen voran Rocco Reitz. Da gibt's ja nicht nur aufkeimende, sondern sehr große Gerüchte, viele Berichte von vielen Seiten über einen Wechsel zu RB Leipzig. Der andere, den ich meine, ist Joe Skelly, dessen Vertrag 27 ja ausläuft, der dann final mal den Schnitt nach England machen könnte. Aber lass uns mal über Rocco Reitz reden. Ich bin ja schon kurz davor zu sagen, jetzt wird es so ein bisschen zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Also wenn da so viel unterwegs ist, dann muss es nicht zwingend RB Leipzig werden. Aber dann scheint das mit diesem Wechsel im Sommer per Ausstiegsklausel wirklich wahr zu werden.
Ja, zumal wir ja gehört haben, dass er tatsächlich auch gewillt ist, sich zu verändern, dass er den nächsten Schritt machen will. Ich kann es verstehen. Er weiß natürlich, dass er, wenn er international unterwegs ist, ganz anders auch aufgestellt ist, was die Nationalmannschaft angeht. Auch wenn es die Gladbach-Fans nicht hören, da ist RB Leipzig natürlich eine gute Adresse, zumal er auch ein Spieler ist, der zu diesem Fußball, den Leipzig ja spielen will, einerseits eben schönen, vernünftigen, guten Fußball. Rocco Reitz ist ein richtig guter Kicker, der auch gerne zockt, wie man so schön sagt, aber eben auch einer, der diese Aggressivität reinbringt. Und wenn man sich den Kollegen Schlager, der im Moment da die Position innehat und dann eben nicht mehr da sein wird, dann haben die beiden schon ein paar Gemeinsamkeiten. Reitz hat ja auch dieses etwas Aggressivere, der ist halt auch mit seiner Präsenz da. Er ist vielleicht noch nicht ganz so abgezockt wie Schlager, aber ja. Das passt dann schon vom Grundansatz her, deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen, dass, wenn es geht und es wird so sein, dass Rocco Reitz Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich verlässt, er hatte eben diese Ausstiegsklausel, die hat man ja auch nicht umsonst, und wenn dann ein interessanter Club kommt, und nochmal, die Gladbach-Fans werden es nicht gerne hören, aber RB ist dann eben interessant für Spieler, die nach vorn schauen, die international spielen wollen, auch wenn die Leipziger in dieser Saison sicherlich sich auch weitaus mehr versprochen haben, muss man ja auch sagen. Dann wird es dazu kommen, dass Rocco Reitz geht, und dann ja ist Gladbach eben aufgestellt, und ich glaube, wir haben das gleich auch, als Jens Kastrop verpflichtet wurde, sogar schon mal zur Diskussion gestellt, dass eben da im Grunde schon vorgesorgt worden ist, was diese Position angeht, dass man da einen Spieler hat, der da reinwachsen kann, dann über ein, zwei Saisons, bis eben Rocco Reitz dann entschwindet. Und ich finde Kastrop gut. Kastrop ist ja auch einer, der diese Elemente hat, der einfach so ein bisschen dieses Aggressive hat, der jetzt auch mit Sicherheit ein bisschen runtergefahren, was die Wildheit angeht in der Zeit. Also von daher, ja. Und ein Transfer von Rocco Reitz wird ja auch andere Möglichkeiten eröffnen, weil das ist ja sozusagen Gladbachs Tafelsilber.
Ja, jetzt gibt es ja unterschiedliche Berichte, wie hoch dann die Ausstiegsklausel ist. Ist ja bis zu 28 Millionen im Gespräch. Ist sicherlich auch ein Thema, ob dann Leipzig die Champions League geschafft hätte. Sowas beeinflusst ja gerne neben der Liga, in die es geht, die Summe. Und selbst wenn sie dann oder auch niemand anders gewillt ist, das Maximum zu zahlen, ich würde sagen, alles ab 20 Millionen, das ist ja auch über Marktwert, und den finde ich in dem Bereich auch adäquat eingeschätzt, da muss Borussia verdammt froh sein. Gerade falls das Ganze schon so bis Ende Mai über die Bühne geht, weil vor dieser WM, die wirklich für eine Kaugummi-Transferperiode sorgen wird, diese so einen Transfer schon sicher zu haben, das ist wirklich Gold wert. Da kann man virtuell nochmal 5 Millionen drauflegen, weil das einfach so viel wert ist, früher agieren zu können dadurch. Denn so wird es weiterhin sein, kommt kein Geld rein, dann wird auch wenig gehen bei Borussia. Da können wir eigentlich alle Artikel des letzten Sommers auf Wiedervorlage legen, bevor dann eben mal was passierte. Von daher muss man ja auch sagen, dieses Thema RB Leipzig, das ist ja unter den Profis, also wir können das untereinander diskutieren, man kann das medial diskutieren, die Fans haben ihre Meinung, die kann jeder haben, aber was wir ja schon über die Jahre jetzt immer wieder gemerkt haben, unter Fußballprofis ist das gar kein Thema irgendwie. Gehe ich nach Leipzig, darf ich zu Leipzig gehen, wie auch immer. Da so eine Art Embargo existiert da einfach nicht. Ich weiß nicht, Christoph Kramer irgendwie, der hat sich auch mal sehr positiv über RB Leipzig geäußert. Also dass diese fußballromantischen Sachen, wo der auch sicherlich dabei sein kann, mehr oder weniger, die existieren da nicht. Die sind kein wirklicher Faktor. Und ja, von daher kann man da, glaube ich, diesen Maßstab auch gar nicht anlegen.
Absolut richtig. Wir reden über Profifußball, und das ist erstmal ein Job. Und ein Job, der natürlich Spaß macht, keine Frage. Aber da schaut man dann schon, wie man in dem Job auch weiterkommen kann. Und wenn ein Verein, und das muss man einfach sagen, dass Leipzig zu den gehobenen Vereinen in der deutschen Bundesliga gehört, dann die Option bietet, da weiterzukommen, dann geht man natürlich auch zu diesem Verein hin und spielt dann dort Fußball. Das ist ganz einfach so. Ne? Und es ist ja auch ein altes Gladbacher Lied, was dann gesungen werden darf. Ne? Lothar Matthäus und Günter Netzer und Rainer Bonhoff und wie sie alle hießen. Da wird sich Rocco Reitz dann eben einsortieren. Es wird für Gladbach ein toller Gewinn sein, ob das jetzt 20 oder 28 Millionen sind, natürlich ist ein Riesenunterschied, also jetzt mal auch ganz klar gesagt, aber so oder so ist es ein Eigengewächs, der dann diese große Kohle bringt und wird ja dann auch auf jeden Fall, welche Summe diese dann eben es am Ende auch ist, der Rekordtransfer von einem Eigengewächs von Borussia Mönchengladbach sein. Also Rocco Reitz ist da schon wirklich das Tafelsilber und ein Spieler, der ja dann auch, der hat sich halt wirklich hier richtig gut entwickelt, hat vielen Spielern die Nachfolgen gezeigt, dass man auch einen ungeraden Weg nach oben gehen kann, bis hin zum Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Er hat seine Leihen gehabt, nach Belgien, hat sich da wirklich nochmal hervorgetan und viel vor allen Dingen auch angenommen und ist dann wirklich reingewachsen in diese Bundesliga-Tauglichkeit. Und das bleibt dann ja dem Verein auch als Narrativ erhalten, dass man eben weitergeben kann in der Ausbildungsgeschichte von weiteren Profis. Also da ist schon eine Menge da und bin gespannt. Fänd's auch gut, wenn das wirklich zeitnah geklärt ist, weil das wird natürlich, ich meine, er ist Kapitän von Borussia Mönchengladbach, Tim Kleindienst ist immer noch nicht zurück, auch nicht absehbar. Also wenn der Kapitän dann eben so in der Diskussion steht, das muss nicht hilfreich sein, gerade in einer schwierigen Phase. Also da wünscht man sich dann wahrscheinlich schon klare Verhältnisse und wenn es so ist, dann ist es eben so. Und ich glaube, so einer wie Rocco Reitz, der würde dann hier wirklich alles tun, um einen möglichst tollen Abgang bei Borussia Mönchengladbach zu haben.
Da bin ich mir auch sehr sicher und ich verstehe, dass es, wenn es Leipzig würde, für einige einen bitteren Beigeschmack hätte, anders als wenn er jetzt irgendwie zu den Bayern oder ins Ausland geht. Ja, in Dortmund wäre, glaube ich, ähnlich. Leverkusen würden ihm schon wieder viel mehr verzeihen, obwohl es ja auch halt ne, als Werksverein dann immer so in einem Atemzug dann genannt wird mit Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig. Aber in dem Fall wirklich mein Plädoyer, da nicht so wählerisch zu sein, sondern wirklich das Positive zu sehen, wenn es so kommt, was du gerade angesprochen hast, dass man da ein Eigengewächs entwickelt hat von null Marktwert auf dann mindestens 20 Millionen Euro Ablöse. Das ist genau der Weg, den Borussia gehen muss. Und in der Situation, in der der Verein sich befindet finanziell, glaube ich, da muss man dieses Auge, das Fußballromantische auf jeden Fall zudrücken, denn das ist auch auf den Sommer gesehen, Borussias einzige Chance, so in der Hinsicht einen Befreiungsschlag zu landen. Alle anderen Transfers, die werden nicht über 12, 15 Millionen gehen können. Also wenn überhaupt, da reden wir wieder davon, dass man richtig ackern muss, um weitere Erlöse zu generieren. Man muss sich ja nur den Winter anschauen. Hier ein sechsstelliger Betrag, da ein sechsstelliger Betrag, wie Ruven Schröder sich das alles zusammenklamüsert hat. Also ja, deswegen ist das die Karte, die Borussia spielen muss und du hast es auch gesagt, hoffen muss, dass sie sie relativ schnell spielt, in dem Fall ja auch Rocco Reitz. Ich meine, er hat ja die Ausstiegsklausel, von daher kann er da auch die Nägel mit Köpfen machen.
Genau, und da wird er sicherlich als jemand, der bei Borussia Mönchengladbach groß geworden ist, auch, glaube ich, sich einen guten Abgang hier verschaffen wollen und es sich nicht noch mit irgendwelchen Hinzögerungstaktiken. Also nochmal, ne, er muss sich natürlich erstmal klar darüber sein, wo es denn hingehen soll. Ich glaube nicht, dass er seinen Vertrag in Gladbach verlängern wird. Von daher, ne, wohin es gehen soll, da darf er sich schon noch ein paar Gedanken drüber machen und muss nicht morgen, nur um die Sache für Borussia Mönchengladbach gut zu klären, sich dann entscheiden. Aber es sollte sich jetzt auch nicht hinziehen und diese Debatten sind natürlich auch bei der Mannschaft, die dann immer aufkommen. Und nochmal, er ist der Kapitän, damit steht man nochmal anders im Fokus. Also für dem Club wäre es zu wünschen, dass sich das möglichst schnell klärt. Und Rocco Reitz natürlich auch, was seine Zukunft angeht. Und er wird gute Optionen haben und wird dann sicherlich auch eine gute Entscheidung treffen für sich, um weiterzukommen. Und unser Tipp ist dann wohl der, dass er am Ende bei RB Leipzig landen wird und man ihn dann eben im internationalen Geschäft sehen wird. Und ja, das wäre für Gladbach dann wieder mal ein Spieler, der wirklich gut weiterentwickelt wurde und dann ja Möglichkeiten bietet, den Kader weiter neu auszurichten.
Ja, das ist nötig. Und du hast gerade das Wort Tipp gesagt. Da fiel mir ein, dass wir noch genau diesen brauchen. Ich weiß gar nicht, Leverkusen hatte ich den Vortritt, meine ich, letzte Woche. Dann hau raus, was du gegen Frankfurt glaubst.
Ja, so jetzt, ich kann ja nicht immer nur sagen, ich erwarte was von denen, sondern ich sage jetzt einfach, ich erwarte wirklich was. Ich sage, Gladbach gewinnt 2-1 bei Eintracht Frankfurt.
Ich sage, man macht es sich jetzt gemütlich mit den Unentschieden und findet Gefallen daran, oder ob es dann einem gefällt, kommt immer auf den Spielverlauf an, aber ja, der 1-1-Hattrick, jetzt dann auch in Frankfurt, das dritte in Folge.
Hättest du eigentlich ja 3-3 sagen müssen, ne? Weil Frankfurt
ja, die sind jetzt weg davon, die sind jetzt weg davon.
Ach ja, stimmt, ja. War ja 1-1 jetzt auch. Na, ich bin gespannt. Also ich erwarte auf jeden Fall ein Spiel mit viel Feuer drin, glaube ich. Das, zumindest wenn man den Frankfurter Trainer hört und sieht, sollte das ja nun zumindest anstehen. Und da kann ich nur an die Gladbacher appellieren, guckt euch eure ersten 45 Minuten gegen Leverkusen an, so kann man es machen. Guckt euch nochmal die Situation gegen Stuttgart an am Anfang, das sind so ein paar Dinge. Das in Frankfurt auf dem Platz kann man, glaube ich, auch einen Gegner wie die Eintracht mal in Schach halten.
Jo, in dem Sinne, ob sie es geschafft haben, besprechen wir in der nächsten Woche. Euch eine schöne Karnevalswoche, bleibt vor allem gesund. Und ja, meistens ist ja dann eher nach Karneval die Frage, ob man noch gesund ist. Aber wir sind es hoffentlich und hören uns in der nächsten. Bis dahin.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de